SRF 1. SRF 1.
Das ist die Schnabelwelt, die Mundartsendung hier auf SRF 1. Guten Abend. Und heute geht es ausschliesslich um Traditionen vor Fasnacht und vor Fastenzeit. Es ist ja noch lustig, oder? Gestern ist Basler Fasnacht zu Ende gegangen, aber an den meisten Orten ist sie schon seit einer Woche vorbei. Warum gibt es denn eigentlich zwei Fasnachtstermine? Also warum feiern Solothurner und Luzerner eine Woche vor Basel Fasnacht? Wir werden in dieser Stunde vernehmen, dass es mit der Fastenzeit zu tun hat und das nimmt uns dann weiter noch Wunder in dieser Stunde. Wie kommt es überhaupt zu diesen vielen verschiedenen Fasnachtsbräuchen wie Maskenbau, Fasnachtsfeuer und dem ganzen verschwenderischen Essen und Trinken? Und wir werden hören, dass das Wort Fasnacht von Fastnacht kommt, also Nacht vor der Fastenzeit, bevor es zu Fasten anfängt. Dann gibt man es nochmal so richtig durch. Ihr merkt es, es gibt eine Spezialsendung in dieser Stunde. Wir haben darum auch zwei Gäste hier in die Sendung eingeladen, die viel wissen über die Fasnacht und die Fastenzeit. Und die werden uns den ganzen Haufen können beantworten. Heisst, auch als Nicht-Fasnächtler weiss man eine Stunde ziemlich viel mehr über Brauch und Brauchtum. Ich würde sagen, geniesset euren wohlverdienten Feierabend. Und ihr, liebe Baslerinnen und Basler, geniesset den ersten fasnachtsfreien Abend, wenn man dem geniessen kann, sagen. Durch die Stunde führt nach unmaskiert. Der Adrian Küpper, der wünscht euch einen ganz guten Abend. Das tönt gut. Imposante Bläsersätze, rollender Groove, swingender Bass und überall im Soulgesang im Schaffhauser Dialekt. Mein King mit Blumenweg war das. Wir wollen in dieser Stunde Schnabelweit auf Traditionen vor Fasnacht und vor Fastenzeit schauen. Im Allgemeinen und natürlich besonders auf Ess- und Kochtraditionen von dieser Zeit. Vielleicht zuerst mal ganz eine persönliche Frage an meine beiden Studiogäste, Historiker und SRF-Experte für Ess- und Trinkkultur, Rudi Trefzer ist da vis-à-vis von mir und unser Mundartredakteur Markus Gasser. Gibt es bei euch beiden eigentlich bleibende Kindheitserinnerung an die Fasnachtszeit oder was war Fasnacht für euch als Kind gewesen? Vielleicht zuerst Rudi.
Ja, ich als Basler natürlich habe meine Kindheitserinnerungen auf Basler Fasnacht konzentriert. Das war ein bleibender Eindruck gewesen. Und vor allem sind das die Wackis, die da mehr grossen Eindruck gemacht haben. Die Wackis, das müssen wir vielleicht noch erklären, was das sind. Weißt du, was ein Wackis ist?
Nein.
Also.
Darf ich mich auch als Nein sagen?
Gut, das sind die wilden, ungehobelten Typen, die so, man hat denen gesagt, sind quasi die Elsässer, die Bauern aus dem Elsass, die ungehobelt daherkommen, mit einer grossen Nase, roten Nase, weil sie auch viel gesoffen haben, angeblich, und wilde Mähnen und eine freche Schnur. Und die haben einfach so das verkörpert, was man als Kind auch gern gewesen wäre zwischendurch, mal einfach ein frecher Rotzbub, oder? Und die haben das dürfen, ganz offiziell während der Fasnacht. Dann daheim haben wir natürlich das auch ein bisschen ausprobiert. Also ich bin in Arlesheim aufgewachsen, das ist ein Vorort von Basel. Dort haben wir uns natürlich selber verkleidet als, weiß ich was, Indianer, Cowboy, wie man damals gesagt hat. Und dann haben wir Frauen für das Ablo Säublotere geholt beim Metzger, wo wir dann den Mädchen auf den Kopf gehauen haben und Räppli, also Räppli sind Konfetti rumgeschmissen.
Markus Gasser, wie war das bei dir?
Ja, ich komme ein bisschen weiter hinterher als er, aus dem Dorf von Unniger, aus dem katholischen Solothurnischen, aber auch Region Basel. Und ich habe eben Dorffasnacht als Erinnerung, Kinderfasnacht durchs Dorf ziehen. In den frühen 70ern auch als Cowboy oder noch lieber als Indianer verkleidet, mit der Käpselpistole. Und natürlich immer versucht zu roten, wer ist das unter der Bökenlarve unter anderem. Man hat immer versucht herauszufinden, wer ist wer. Und dann sind wir in die Läden gegangen, um Süßes zu betteln. Das ist so für mich die Erinnerung an Kinderfasnacht. Heute kann ich das ein bisschen einordnen und weiss, dass das ein Teil von einem grossen Ganzen ist, von Ritern und Traditionen. Heute weiss ich, das Verkleiden, das gehört zum Ritus vom Rollentusch. Und Süßigkeiten betteln, das gehört zum Ritual vom Heischenbrauch. Das sind eigentlich uralte Brüche, die hier an der Fasnacht immer noch gepflegt werden.
Mhm. Wir haben in dieser Stunde ja vor Kulinarik. Was sind eigentlich die kulinarischen Erinnerungen, Markus, bei dir?
Bei mir eigentlich nicht so viel. Also Knäublätze natürlich, also die Fasnachtsküchle, denen sagen wir Knäublätze oder auch Schenkeli und eben Süßes sammeln. Sonst ist eigentlich Essen für mich nicht so speziell geprägt jetzt an der Fasnacht.
Rudi? Bei mir Mehlsuppe natürlich in Basel und dann Zwiebeln und Käsewein. Das ist das Trio, das man dort eigentlich während der Fasnacht isst. Und was auch noch dazu kommt, was ich heute noch wahnsinnig gerne habe und immer bei jeder Gelegenheit kann essen, ein Fastenwein.
Aber Fastenweihe hat nichts mit Weihe gleich Kuchen zu tun, oder?
Nein, eigentlich nicht. Das ist wirklich ein bisschen irreführender Name. Kommt aus einer älteren Bedeutung her. Also nicht eine Weihe im herkömmlichen Sinn, sondern es ist eigentlich ein brezelähnliches Hefegebäck, das mit Eigelb bestrichen wird und mit viel Kümmel bestreut. Das ist ganz wichtig, der Kümmel. Und in Basel wird dann die Fastenweihe hergestellt. Man kann sie jetzt in der Zwischenzeit auch so in anderen Gegenden der Schweiz kaufen. In der Zeitspanne vom Dreikönigstag bis kurz vor Ostern. Und nachher gibt es dann die das ganze Jahr rum nicht mehr.
Also, wir haben schon ganz einen Haufen Stichwörter gehört, wo wir noch darüber reden müssen. Knäublätze, das habe ich nicht ganz verstanden, obwohl du es probiert hast zu erklären, Markus.
Fasnachtsküchli,
genau. Aber warum das Knäublätze
ist? Das ist so ein Teig, der ganz dünn muss sein. Und dann tut man über Knie ziehen, damit er ganz dünn wird. Darum heissen die Knäublätze.
Darum?
Ja.
Gut. Und wir müssen auch noch klären, was der Heischenbrauch ist. Das ist mir auch noch ein Rätsel. Ich glaube, am Ende dieser Stunde weiss man definitiv viel mehr über die Fasnachtszeit und die Fastenzeit. Auch wenn man kein Fasnachtsfreund ist.
Es hat noch geregnet, heute die Sonne, die Rot, die glänzen, frisch wie geschleckt. Ein Ferryman hat Fernweh nach dem Meer. Neum spielt der Radio, das Taxi bringt noch spät die Kunden auf dem Rheinweg und ein Träger, schlanke Buben, hinten zu mehren. Tocke vom Joggerschift im Ferrymans Steg. Und die letzte Zigarette hat ein Loch. Zwölfmal schleuen Glocken, die Stunde, die Zigarette in der Sonne. Und der Hund rennt umhin und her. Ich weiß auch so gut, wie es so stund. Also spät, also geht Ströflich spät. Ich weiß auch so gut, wie es so stund. Also geht Ströflich spät. In der Spalte stuhlt man auf und sie löschen die Lichter ab. Nicht und niemand steht im Ferien oder Traum. Monsel sind in die Verlage, Regen eventuell hageln, seit dem Radio dem Mann vom Wetter bricht. Die Buben unter den Laternen machen gute Geschäfte heute Nacht. Im Spiegel glänzen die Sterne auf dem Bach. Streue Salz in offene Wunden, Zigaretten in der Zunde und der Hund rennt
dumm hin und her. Ich will auch so gehen, wie sie so steht, also spät, also gut schröflich spät. Ich will auch so gehen, wie sie so steht, also gut schröflich spät. So gut, wieder so stolz, also spott, so gut, ströflich spott, wieder so gut, wieder so stolz, also gut, ströflich spott. Es ist, wie die Welt steht in der Stamme, was im Fahr immer so dreht, Haufen Wasser geht, der Bach ab noch bis zum Mond. 1000 Tonnen pro Sekunde, Docken hat er dumme gefunden, weisse Flügel schleifen auf dem Nasenteer. Die Buben sind mit ihren Kunden neu mit dunkles Heer verschwunden und der Jogger hat eine zweite Runde dreht. Das Radio spielt jetzt Schweizer Hymne, Docken traut sich zu schwimmen und dort die Tauben tanzt den Bach der ab. Ich bin also gut, bin also stolz, also spott, also gut ströflich spott. Ich bin also gut, bin also stolz, also gut ströflich spott. Ich bin also gut, bin also stolz, also spott. Was so gut ströflich spott, ist er so gut, ist er so stut, also gut ströflich spott.
Das ist der Florian Schneider mit Rheinweg. Er kommt aus Reigoldswil. Das ist im Oberbaselbiet. Ihr hört die Schnabelweit hier bei uns auf SRF 1. Und es geht um die Fasnachtszeit und die Fastenzeit. Hier im Studio stehen unser Mundartredakteur Markus Gasser und der Historiker und SRF-Experte für Ess- und Trinkkultur, der Rudi Trefzer. Und die beiden, die kennen sich aus in Sachen Fasnachtsumzug, Verkleidung, Maskierung, Fasnachtsfeuer, verschwenderisch mit Essen und Trinken umgehen. Was kommt eigentlich alles zusammen, Markus Gasser?
Also was bei der Fasnacht alles zusammenkommt, so kommt ganz viel zusammen aus ganz verschiedenen Traditionen. Sicher kann man sagen, die heutige Fasnacht mit all den verschiedenen Elementen, die sie hat, die ist zum grössten Teil eine christliche Tradition, die sich im späten Mittelalter, eben ab dem 14. Jahrhundert, hat sich das entwickelt. Also seit dieser Zeit hat man einfach viele historische Quellen dazu, dass es die Fasnacht gegeben hat. Zuerst, am Anfang sind das mehr so Festessen, Bankett, Gelage gewesen. Und dann sind immer mehr andere, zum Teil ältere, schon auch Winterbrüche dazugekommen, die sich dann sozusagen auf den Fasnachtstermin verschoben haben. Also man redet immer davon, dass die Fasnacht eigentlich ein heidnischer Brauch ist, vorchristliches Frühlingsfest, der Winter austreiben. Das ist sie sicher nicht in dieser Art, wie sie heute ist, sondern es ist eigentlich ein Termin im christlichen Jahreskalender, der einfach immer ein bisschen wichtiger geworden ist.
Schauen wir noch kurz auf das Wort Fasnacht selber. Die landläufige Meinung ist ja, dass das von Fastnacht kommt, also die Nacht vor der Fastenzeit, bevor das Fasten anfängt. Und das stimmt so, glaube ich, oder Markus?
In dem Fall stimmt die landläufige Meinung tatsächlich. Ja. Also heute ist das auch die wissenschaftliche Meinung. Schauen wir die Geschichte kurz an. Der älteste Beleg im Wörterbuch von der Brüder Grimm ist von 1206, uralt also, und heisst tatsächlich schon Fastnacht, so wie heute. Eine Verbindung vom Wort Fasten und Nacht, und es meint eben der Voroben von der 40-tägigen Fastenzeit. Warum das so umstritten ist, eine Zeit lang hat es die Forscher eben irritiert, dass schon im Mittelalter, also fast gleich alt wie der Beleg Fastnacht, gibt es schon die Form Fasnacht, also ohne das T. Und darum hat man gedacht, das ging vielleicht auf das alte Wort Faseln zurück. Das heisst ja so dumm schwätzen, irre reden. Aber Faseln, das bedeutet auch fruchtbar sein, gedeihen. Und darum hat man irgendwie das Gefühl gehabt, Fasnacht gehöre zu einem altgermanischen Fruchtbarkeitsritus. Das ist aber eben nicht so, das hat vor allem übrigens auch interessant, in der Nazi-Zeit hat man das forciert und hat Wellen, dass die Fasnacht nicht aus dem christlichen Kontext kommt, dort abgelöst hat man die Wellen haben und eben zu einem urgermanischen Winteraustreibungs- und Fruchtbarkeitskult umdeuten. Aber das glaubt man heute nicht mehr. Es ist auch sprachlich nicht nötig, das fehlende T in Fasnacht, das ist gar nicht so etwas Aussergewöhnliches. Es gibt auch Parallelen. Man hat auch Beleg für Kunst statt Kunst oder Kunst statt Kunst. Also das gibt es sprachlich. Und es gibt auch inhaltliche Parallelen zu dieser Fastnacht, nämlich im Französischen «Vieille du Carême». Das ist auch der Voroben vom Fasten. Oder dann noch das Wort «Karneval». Das kommt von Lateinisch «carnis levamen» oder dann in der mittelalterlichen Form «carne levare». Und das heisst nichts anderes als «Fleisch wegnehmen».
Karneval gleich «Fleisch wegnehmen».
Genau. Heute sagt man ja «carnevale», «Fleisch ade», ein bisschen salopp gesagt. Aha. Also all das deutet darauf hin, dass es wirklich so ist, Fastnacht ist die Nacht vor der Fastenzeit, damit das endgültig geklärt ist.
Und die Nacht vor der Fastenzeit, die hat es eben wirklich in sich. Das ist eben die Fasnacht, die wilde Zeit, die Zeit, wo es vor allem um das Essen und Trinken geht. Rudi Treffzer.
Ja, es ist natürlich ums Ausgelassen sein gegangen, also vor dieser strengen Fastenzeit natürlich, und ums Schlemmen vor dieser 40-tägigen Kasteiung, weil die Fastenzeit ist wirklich 40 Tage gegangen. Die hat am Aschermittwoch angefangen, unmittelbar nach der Fasnacht eben, und hat dann 40 Tage vor Ostern gedauert bis zu Ostern. Das hat bedeutet, kein Fleisch und keine tierischen Produkte essen, also auch keine Eier, kein Milchprodukt wie Rahm, Milch, Käse und Butter. Und das hat auch bedeutet, keine alkoholischen Getränke zu trinken. Deshalb eben halt in diesen Tagen vor der Fastenzeit, also in der Fasnacht, nochmal so richtig über die Schnur gehauen, hat sich nochmal so richtig voll gegessen oder gefressen, muss man mal fast so sagen. Jeder natürlich noch seine Möglichkeiten und hat vor all dem gegessen, was nachher eben verboten gewesen ist. Man hat aber auch müssen noch vielleicht noch vor dieser 40-tägigen Zeit noch gewisse Reserven aufessen, weil die haben sich vielleicht nicht gehalten. Und dann hat man dann natürlich aus dem Ganzen etwas entwickelt, was dann später so im späten Mittelalter so eigentlich in Fress- und Saufgelage geworden sind mit Tanz, Wettspiel und allem Möglichen. Und was kulinarisch anbelangt, so haben sich dann aus einer Tradition heraus Festgelage entwickelt, wo oft eben auch sehr viele regionalspezifische Esstraditionen und Spezialitäten und Gerichte entstanden sind.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Fasnacht allgemein. Markus Gasser, du hast gesagt, es geht um verschiedene Traditionen und Brüche. Was gibt es da alles, abgesehen davon, dass man eben trinkt und isst?
Also eben, es kommt ganz viel zusammen. Ich kann nicht alles aufzählen, aber wichtig ist, die Fasnacht ist eigentlich ein alter Rechtstermin. Und dann kommen an der Fasnacht verschiedene Winterbrüche, wie ich schon angedeutet habe, zusammen, wie das Bochseln, das Verkleiden, das Heischen und das Schenken oder auch Feuerbrüche.
Gut, gehen wir eins nach dem anderen. Es sind ein Haufen Fremdwörter drin für mich. Fangen wir an, du hast gesagt, die Fasnacht ist ein alter Rechtstermin. Was ist das?
Ja, Fasnacht im alten Jahresverlauf ist ein von den vier jährlichen Fronfastentermin gewesen. Ein von den Terminen, wo man Abgaben gegeben hat an die Obrigkeit, Zinsen gezahlt hat oder Naturalien abgegeben hat. Darum gibt es zum Beispiel auch das Fasnachtshuhn, das ist ein fester Begriff in der Rechtssprache. Schöner Beleg von 1291, historisch, steht im Basler Urkundenbuch 6 Hühner, 13 St. Martinsmess und 13 Fasinacht. Also man muss der Obrigkeit Hühner abgeben, 3 an St. Martin und 3 an der Fasnacht.
Es war ja kein Zufall, dass man Hühner abgeben musste, weil die grösseren Tiere wie Säue und Rinder, die hat man ja im Herbst geschlachtet, die meisten, also meistens normalerweise, weil die hat man nicht können oder wollen durch den Winter durchfüttern. Und dann im Februar hat man dann halt eher Kleinvieh geschlachtet, Kleinvieh, muss man sagen, also Hühner oder Enten und weiss, was man hatte, zum Beispiel eben die Hühner.
Genau, und an dem Fronfasten oder Zinstermin, dort sind noch ganz andere Sachen, Rechtshandlungen getätigt worden, also es sind Verträge abgeschlossen worden, Dienstverhältnisse hat man angetreten, es sind Röte gewählt worden und es hat sogenannte Fronfastenmärkte gegeben, also die heutigen Pfingstmärkte und Herbstmessen, die man kennt, die sind eigentlich auch aus diesen Zinstagen entstanden. Und gleich ist es auch am Fasnachtstermin gewesen, aus dem heraus ist dann etwas viel Grösseres gewachsen sozusagen.
Du hast vorher noch verschiedene Winterbrüche erwähnt, wie zum Beispiel auch das Bochseln. Was ist das?
Bochseln heisst eigentlich nichts anderes als Lärmen und Poltern. Das ist ein Winterbrauch, ursprünglich aus der Adventszeit. Er hat sich erst eben mit der Zeit auf die Fasnacht verlagert und da sind die Verkleideten lärmend durch Gassen gezogen und haben an Türen und Fenster poltert und haben oft auch über den Markt mit dem. Sie haben mit Instrumenten gelernt, mit Schellen und mit Rätschen. Die Rätschen haben die Wackis zu Basel heute noch, wo man so dreht und einen Höllenlärm machen. Mhm. Dazu hat man auch drummelt und pfiffen, aber natürlich nicht so militärisch wie heute zu Basel. Also die Art drummeln und pfiffen ist viel jünger, sondern es ist einfach darum gegangen, Krach machen. In diesem Bochsel hat sich eine uralte, sicher vorchristliche Rolle der Maskierten gezeigt, nämlich als Seelenwesen, also als Wesen aus dem Totenreich, Geister der Ahnen, die sich wenn in Erinnerung rufen, ein sogenanntes Memento Mori, also vergessen der Tod nicht der Lebenden. Also das ist eigentlich ein Wesenszug der Maskierten. Und ein anderer ist, oder nein, zu dem Ursprung von dem kommt auch der heische Brauch, den ich vorhin gesagt habe. Also die Maskierten als Geisterwesen, die fordern von den Lebenden Geschenk. Den Maskierten etwas schenken, das heisst, man schenkt den Toten etwas und besänftigt und versöhnt die damit. Und kommt dann dafür umgekehrt auch etwas von denen über, nämlich der Segen. Und der Segen, der kann sich dann auch äussern in etwas Süßem, und darum können Masken sozusagen sowohl beschenkt werden, wie auch selber schenken. Das sind wie zwei Brüche, die sozusagen zusammenkommen.
Und das Verkleiden ist übrigens auch ein Winterbrauch, ursprünglich, der nicht nur mit der Fasnacht zusammenhängt. Das Verkleiden bedeutet ja die Welt umkehren, verkehrte Welt spielen, die starre soziale Ordnung wenigstens für ein paar Tage aufzuheben bzw. eben umzukehren. Und vor diesem Hintergrund muss man auch sehen, dass eben die vorbürgerliche Gesellschaft eine rigide und sozial eben wenig durchlässige Ständegesellschaft ist. Also eine Gesellschaft, wo der Einzelne eigentlich seine Rolle hat müssen spielen, die er von Geburt an hatte und eigentlich wenig hat können ändern an seinem Status. Das war viel schwieriger als heute. Und diese Rolle tust und hinter einer Maske eben eine andere Rolle können spielen als der Rest des Jahres, das war eben auch beliebt gewesen.
Und eine der einfachsten und beliebtesten Arten von diesem Rollentausch war der Geschlechtertausch gewesen. Und da habe ich einen schönen Beleg gefunden aus dem Basler Rotsbuch von 1543. Ich werde das schnell vorlesen.
Seid so gut.
Wie das ist denn? Aller Ernst wegen hier. Am nächst verschiedener Fasnacht ist dieser Hans von W. mit anderen jungen Gesellen in Butzenwies, der Butz ist ein Verkleideter, also als Verkleideter, mit Frauenkleidern angetan umherzogen, seltsam Possen gerissen, sich lassen halsen und lecken, unter anderem niedergehuret und sich des Wassers wie ein Wieb entblößt, das nun gar schandlich und ärgerlich gewesen, darum beim Käfig gelegen.
Potztausend. Also da ist die Maskerade offensichtlich aus dem Ruder gelaufen. Der Böck hat öffentlich brünzelt, ist darum im Gefängnis gelandet. Also der Rollentausch war schon immer beliebt gewesen. Hast du vorher gesagt, Rudi, was gibt es da für Beispiele ausser der Fasnacht?
Ja, die Rollentausch-Rituale, die sind natürlich eben interessant gewesen, weil sie vorübergehend eben die gesellschaftlichen Machtverhältnisse umgekehrt haben. Und nicht nur bei uns in der christlichen Gesellschaft im Mittelalter, sondern auch schon früher. Und die Römer haben sogenannte Saturnalien gehabt. Das war im Dezember, wo die Sklaven die Herren gespielt haben und die Herren haben ihre Sklaven für einen Tag lang oder für ein paar Tage lang bedient.
Darf ich schnell die Frage Saturnalia, was ist das?
Ja, das war ein Festtag zu Ehren vom römischen Gott Saturn, der als Herrscher vom goldigen Zeitalter geholt hat. Also von einer Zeit, wo es noch kein Herrschaftsverhältnis gibt, von dem idealen Zustand sozusagen. Und im christlichen Mittelalter hat es Ähnliches gegeben, zum Beispiel die sogenannte Eselsmesse oder Narrenmesse in der Kirche, wo die niedrigen Geistlichen, die höheren Geistlichen quasi mit denen die Rolle getauscht haben und ziemlich dumm da haben. Also zum Teil gibt es dann auch wirklich so Übergriff und also zum Teil haben die wirklich dann Sachen abgelassen, die dann die Kirche nicht unbedingt Freude gehabt hat. Das ist allerdings eher ein bisschen vorher gewesen, am 6. Januar rum, also um den Dreikönigstag. Und interessant ist eben die Eselsmesse. Der Esel ist ja auch ein Symbol für das dumme Tier einerseits, aber auch für das fruchtbare Tier, das die unkempte Sexualität verkörpert hat.
Das ist übrigens das Gleiche mit dem Bock. Das war auch so ein Tier, das Geilheit verkörpert hat und gleichzeitig auch noch den Teufel verkörpert hat. Darum gehört der Bock zu den frühesten Verkleidungen, die man hatte. Der Teufel, der Gehörnte mit dem Bocksfuß, oder? Es gibt im 15. Jahrhundert in Basel ganz verschiedene Ausdrücke für Maskierte. An denen hat man noch nicht wie heute ein Kostüm gesagt, sondern dann haben wir gesagt, in Teufelshüten gehen. Das heisst, in einer Teufelshut rumlaufen. Oder in Göhlerwiese laufen. Das heisst, rumlaufen wie ein Narr. Oder dann eben in Böckenwiese laufen, wie ein Bock rumlaufen. Und noch das Wort Bock, also das Wort Böck, kommt eigentlich von diesem Bock, also das Böck für einen verkleideten Fasnächter, kommt eigentlich aus dem ursprünglichen Bock-Kostüm.
Also Böck für Brönnig Bockverbrünnung.
Könnte man so sehen.
Mhm. Und hinter einer Maske kann man ja auch strenge Regeln brechen, ohne dass man dann später zur Rechenschaft gezogen wird, weil man nicht weiss, wer das war meistens. Man kann ungehemmt essen, trinken, auch sexuelle Gelüste befriedigen, die Obrigkeit verspotten und selber eben auch ein bisschen Herr spielen. Und bis zu einem gewissen Grad kann man auch grob und sogar gewalttätig sein. Und es hat auch wirklich Beispiele immer wieder gegeben, dass die eine oder andere auch die Gelegenheit benutzt haben, um irgendwann eine oder andere Rechnung zu begleichen, indem man dann einfach hinter der Maske hätte können, das aber reagieren. Die weniger Privilegierten haben dann wenigstens einmal im Jahr die Möglichkeit gehabt, die ungerechte Welt können ein bisschen quasi umkehren und Dampf abzulassen.
Das ist ja heute Fasnacht zum Teil auch noch ein bisschen so.
Das ist auch noch so.
Das ist alles so. Aber ich nehme nicht an, dass das dann die Obrigkeit und die Kirche getötet hat, oder?
Nein, das ist natürlich der Kirche und der Obrigkeit eigentlich immer ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen. Und es hat auch immer deshalb Stimmen gegeben, die verlangt haben, dass man solches ausgelassenes und unsittliches Treiben, wie das einmal geheißen hat, verbieten müsse. Aber zwar hat es immer wieder mal Verbot gegeben, doch letztlich haben sich dann immer wieder die Einsicht, beziehungsweise man fast sagen, die Weitsicht durchgesetzt, dass es besser sei, das wilde, ausgelassene Treiben zu dulden, damit eben die Menschen den Dampf können ablassen und den angestauten Unmut können ausleben können. Weil die Fasnacht ist in dieser Art eigentlich etwas wie eine Art tolerierter Ausnahmezustand auf die Zeit gewesen, wo eben auch der Sicherung und Stabilisierung der Herrschaftsverhältnisse dient hat.
Also, wir haben es gehört, eine geballte Ladung volkskundliches und historisches Wissen, das die zwei da auf uns losgelassen haben, der Markus Gasser und der Rudolf Trefzer. Jetzt wollen wir aber ein bisschen mehr wissen über die spezifischen Essbräuche Fasnacht, über Schenkeli und Mausuppen und Fasnachtsküchli. Aber zuerst würde ich vorschlagen, nehmen wir noch ein Ohr voll Musik, und zwar ein Ohr voll Nigunagu-Neuer Musik. Das ist Musik aus Bern, die neue Single von Zürich West, Schachtar gegen Kent.
Zweistellig gesagt, lass mich einfach nicht reden. Du weißt am besten, wie das geht. Wenn ich jetzt noch einmal anfange, dann kann ich dann nicht mehr hören. Dann wird es helfen raus. Und dann kann man Sachen führen. Lass mich einfach nicht reden. Ich kann mich selber nicht mehr hören. Lass mich einfach nicht reden. Lass mich einfach nicht stören. Aber es fällt mir auf ein Bissen. Es bissen wie immer mehr. Ich weiß einfach nicht mehr kratzen. Kommt etwas im Fernsehen. Wir hocken auf dem Sofa. Jedes auf seinem Platz. Zweite Halbzeit, Schachtar gegen Kent. Wir trinken Flaschen aus und dann gehen wir schlafen. Schon wieder ein Tag mehr, wenn wir uns noch nicht heimtrennt. We'll be right back.
Nigu Nagu, neue Musik aus Bern, Zürich West mit Schachtar gegen Kent. Am 24. März kommt das neue Album raus von Zürich West. Das ist Mundartsendung Schnabelweit hier bei uns auf SRF 1. Heute mit Wörtern und Brüchen rund um die Fasnacht und um das Fasten. Und die gehört haben, sitzen, die haben es gemerkt, wir haben schon viel gehört bis daher über die verschiedensten Traditionen von Winterbrüchen und der Fasnacht als Termin von der 40-tägigen Fastenzeit. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr erfahren über kulinarische Spezialitäten von dieser Zeit. Und bei mir im Studio ist einerseits unser Mundartredakteur Markus Gasser und aber auch der SRF-Experte für Ess- und Trinkkultur, der Rudi Trefzer. Rudi, wir haben schon gehört, vor der Fastenzeit hat man sich es nochmal so richtig gut gegeben, hat gegessen und getrunken, für nicht zu sagen gefressen und gesoffen, was hat rein mögen. Was ist denn typisch an dieser Fasnachtskost eigentlich?
Ja, allgemein kann man sagen, dass man ausgiebiger und mehr gegessen und getrunken hat, wie du das erwähnt hast, als sonst eigentlich, sei das daheim oder auch in grossen Festlagen in Gesellschaft, also in der Zünft und weiss ich wo. Mit anderen Worten, man hat sich nochmal richtig kulinarisch über die Stränge gehauen und hat sich dem hingegeben, was man eigentlich mit dem Wort Völlerei könnte treffend bezeichnen. Im Einzelnen, das bedeutet nahrhafte, fettreiche Speisen, vor allem, wenn es gegangen ist, viel Fleisch, vor allem Schweinigs, Wurstspezialitäten, aber auch allerlei Schmalzgebäck, also im Schmalz, im Fett ausbackene Gebäck wie Krapfen, Pfannkuchen, Fasnachtsküchli und Schenkeli.
Schauen wir doch mal die Schmalzgebäck an. Sind die wirklich alle aus Schmalz gemacht worden?
Ja, gemeinsam ist dann eine unterschiedliche Teigkreation, dass sie, wie eben die allgemeine Bezeichnung andeutet, alle im heißen Fett, also im Schmalz oder auch im Butterschmalz, weil Butter ist auch eine Art, zum Teil Schmalz genannt worden, in einer Pfanne ausbacken worden sind. Und über die Jahrhunderte hinweg haben sich dann so unzählige Spezialitäten mit verschiedenen Namen, Teigarten und Formen entwickelt. Und interessant ist ja, das Schmalzgebäck haben wir immer das Gefühl, sie süß, aber es hat auch salzige Schmalzgebäck gegeben, immer. Heute haben wir eigentlich mehr die süßen Varianten im Kopf, wenn wir an Schmalzgebäck denken. Das sind Ziegerkrapfen, eben gefüllt mit Ziger zum Beispiel, oder Schweizer Krapfen. In Schweiz, Kanton Schweiz, mit einer Füllung aus Dörrbeeren und frischen Äpfeln. Dann haben wir die Schenkeli, Äpfelküchli und natürlich auch die berühmten Fasnachtsküchli, die man jetzt in der ganzen Schweiz überall kaufen kann. Und einige sind auch von diesen typischen Sachen, Bäckerei und Konfiserieprodukte geworden, die eben nicht nur an der Fasnacht noch erhältlich sind, sondern längstens auch das ganze Jahr hindurch, nicht nur während der Fasnachtszeit eben. Das sind zum Beispiel eben Schenkeli, also schon mal erwähnt, Krapfen mit diversen Füllungen und dann natürlich auch etwas, was aus Deutschland kommt, die Berliner Pfannkuchen. Das ist auch ursprünglich ein Fasnachtsgebäck gewesen.
Jetzt die Schmalzgebäcke, die sind Jahrzehnte. Du hast aber noch von fettreichen Fleischgerichten geredet. Und Fleischgericht und Würste kommen ja bei uns das ganze Jahr über auf den Esstisch. Aber ich bin sicher, es gibt typische Brüche und Fleischspezialitäten für die Fasnachtszeit.
Ja, natürlich. Aber zuerst muss man sich natürlich vor Augen halten, dass in früheren Zeiten die wenigsten Menschen haben sich können leisten, das ganze Jahr über regelmässig Fleisch zu essen. Die Fasnachtszeit, das heisst eben die Zeit zwischen dem schmutzigen Donnerstag und dem Aschermittwoch, ist deshalb Zeit gewesen, während dieser Mal nochmal hätte können so richtig zuschlagen und mit fetten Fleischgericht und Würst sich vollstopfen, bevor man dann hätte müssen während 40 mageren Tagen ein bisschen müssen unterdurchen.
Drum übrigens, drum heisst es so schmutziger Donnerstag. Schmutz hat nichts mit Dreck zu tun, es ist nicht über die dreckige Zeit, bevor dann die saubere Fastenzeit wird anfangen, sondern Schmutz ist ein altes Wort für Fett. Also das ist der fettige Donnerstag, wo die fettige Zeit angefangen hat.
Ja, genau. Und aus dem Brauch sind dann nochmal während der Fastenzeit, vor der Fastenzeit so richtig reinzuschaufeln, dann verschiedene Brüche und Spezialitäten entstanden. Ich nenne ein paar Beispiele. Ein Beispiel ist Luzern, wo es seit rund 100 Jahren sogenannte Gnagi-Essen gibt. Das ist ein opulentes Fasnachtsessen, wo im Gnagi gewidmet ist. Und das Luzerner Gnagi-Essen besteht traditionellerweise aus einer grünen Erbsensuppe mit Speckwürfel in Crouton, natürlich in einem Gnagi oder mehreren vielleicht auch, Sauerkraut, Herdöpfel, Senf und einem Bürli. Aber eben auch, Fasnachtszeit war immer auch Wurstzeit gewesen. Eine besondere Fasnachtswurst, ich nenne jetzt hier ein Beispiel, mit einer eigenen interessanten Geschichte, ist der sogenannte Bassersdorfer Schüblig. Und die Geschichte geht folgendermaßen: Da ist ein junger Metzger aus Bassersdorf mit dem Namen Sieber Enz 19. Jahrhundert auf Lyon in Frankreich gezogen und hat sich dort ein bisschen von dieser Wurstvielfalt inspirieren, weil Lyon ist die Stadt der Würste gewesen. Das ist eigentlich bis heute wirklich bekannt als Wurststadt. Und als er zurückgekommen ist dann in sein Dorf, hat er die Idee gehabt, er könnte ja schwarze Wurst auf den Markt bringen. Er hat einen Schübli entworfen, das ist eine Brühewurst eben, mit grob gehacktem Rindfleisch und Schweinigem, und hat die aussen mit einer Harzemulsion schwarz eingefärbt und sie dann auch noch gerade noch geräuchert. Das war damals ziemlich exotisch gewesen, und während der 1930er Jahre, also während dem Abessinienkrieg, wo Italien das Königreich Abessinien, das heutige Äthiopien, angegriffen bzw. überfallen hat, hat man dieser Wurst eben auch Abessinier gesagt. Das war wegen der schwarzen Farbe natürlich, aber ein bisschen geschmacklos, würde man heute sagen. Und darum nennt man sie heute eigentlich nur noch die Schwarz oder eben die Bassersdorfer Schüblig. Und 3 Generationen lang ist dann die Wurst hergestellt worden von dieser Familie, bis in den 90er Jahren. Und dann hat sich der Bassersdorfer Schüblig dann eine andere Heimat gesucht, oder beziehungsweise eine andere Familie hat dann den Metzgerbetrieb übernommen. Die schwarze Harzdunke ist ersetzt worden durch einen schwarzen Eiweißdarm, und der Bassersdorfer Schüblig wird vor allem im Winter gegessen bis heute, ganz besonders eben an der Fasnacht. Interessant ist natürlich auch, der Bassersdorfer Schüblig ist das Wappen geworden, also ist im Wappen von der Fasnachtsgesellschaft, vom Fasnachtskomitee auch abgebildet.
Es ist furchtbar, wenn man dir zulässt und zu Nacht gegessen hat, man bekommt immer noch Hunger nach so deftiger Kost, die du da erzählt hast. Aber leider ist die Fasnacht ja jetzt vorbei. Das heisst, die Fastenzeit ist angebrochen, auch zu Basel. Und für alle, die sich an diese Tradition halten, heisst es, schmal durchgehen mit Essen und Trinken. Und was das früher für Auswirkungen hat darauf, was überhaupt auf den Tisch ist gekommen, das hören wir in ein paar Minuten vom Rudi Trefzer. Und wir gehen ja auch noch der Frage nach, wie es eigentlich gekommen ist, dass es 2 verschiedene Fasnachtstermine hat gegeben. Das hängt nämlich mit der Fastenzeit zusammen. Das als nächstes. Zuerst gibt es noch den Stillhass. Das 9 nehmen. Passend in der Fastenzeit. Licht zu 9 nehmen.
Nicht so, nein, nein, nicht so, hab ich gesagt. Nicht so, nein, schau, nicht so, nein, nein, nicht so, hab ich gesagt. Stellen und nicht legen. Diese müsst ihr stellen und die anderen müsst ihr legen. Und bei denen da kommen da noch die Rolli dran. Seht ihr, wir haben eine Kiste mit Rolli. Dann hat er die Rolli und tut die Rolli dran. Und dann lässt es laufen. Einfach fahren, laufen. He? Nichts dran machen und dann zu 9 nehmen. Nicht so, nein, nein, nicht so, hab ich gesagt, nein, nicht so, los ich nicht so, nein, nein, nein. So, hab ich gesagt, stellen und nicht legen. Laufen, he? Einfach laufen, ja, stippt ab, ist gut, sitzt, passt. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Schief, das ist auch schief. Sitzt nicht, passt nicht, hat keine Luft. Müsst ihr mir ein bisschen geben? Müsst ihr mir einfach noch ein bisschen geben? Gebt ihm noch ein bisschen, gebt ihm noch ein bisschen mit dem Rüdel. Gebt ihm noch ein bisschen, könnt ihm gut noch ein bisschen geben. Sitzt nicht. Passt nicht. Hab keine Luft, ich hätte jetzt auch laufen. Hey, laufen. Es geht alles mit dem Computer. He? Und Rolli dran und stellen und nicht legen. Und die sind die Kämpfe hier und die anderen Kämpfe da. Aber die sind die müsst ihr eben legen und nicht stellen. Und die anderen müsst ihr, die ihr macht, die tut ihr stellen und nicht legen. Ihr müsst nicht hören, was ich sage, wenn ich schon sage. Nein, nicht so, nein, nein, nicht so, nicht so, hab ich gesagt, nicht so, nein, 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 stellen und nicht legen. Oh, oh, das geht schon, wie man nur will. Das hätte hier jeder müssen lernen, he? Lass einfach laufen, he? Und geht Gott zu 9 rein. Zu 9 rein. Zu 9 rein. Zu 9 rein. Was? Ihr versteht nichts? Ah, sie sind aus Österreich. Also, sie müssen diese stellen, he, und nicht legen. Und dann müssen sie da von diesen Rollen drauf tun. Und dann lassen sie es laufen. He. Nichts dran machen, einfach laufen lassen. He. Und dann das 9 rein. Das 9 Nein, nein, nein.
Das 9 Uhr am 4. vor 10 Uhr. Auch das ist möglich. Das ist die Sendung Schnabelweit hier bei uns auf SRF 1. Und gerade erst war noch Fasnachtszeit und jetzt sind wir schon mitten in der vorösterlichen Fastenzeit. Fasnacht und Fasten, das ist das Thema hier in der Mundart-Sendung seit dem 9 Uhr noch bis zum 10 Uhr. Bei mir zu Gast vis-à-vis der Mundart-Redakteur Markus Gasser und der Historiker und SRF-Experte für Ess- und Trinkkultur, der Rudi Trefzer. Wir haben es vor Fasnacht gehabt, als Zeit vom Ausnahmezustand und Zeit vor Völlerei. Reden wir jetzt noch ein bisschen vom genauen Gegenteil, nämlich vor Fastenzeit, wo man nach der christlichen Lehrmeinung enthaltsam ist und sparsam und demütig und eben wo gläubige und praktizierende Christen vor allem fasten. Markus Gasser, zuerst mal etwas Grundsätzliches. Warum hat Basler ihre Fasnacht fast eine Woche später als die Luzerner oder die Solothurner? Ist das ein reformierter Trotz gegen die Katholiken, wie man eben gehört, dass die ihre Fasnacht gerade extra in die heilige Fastenzeit der Katholiken gelegt haben?
Ja, das habe ich lange auch gemeint. Das ist aber tatsächlich nicht so. Die Basler Fasnacht hat nämlich immer den Termin gehabt, auch vor der Reformation. Das ist also nicht Bösartigkeit, sondern Tradition. Jetzt, um das zu verstehen, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die Basler Fasnacht, das ist ja die sogenannte alte Fasnacht. Man sagt ja heute auch noch, der ist hinten drin wie die alte Fasnacht, wenn jemand einfach eben zu spät ist oder etwas einfach viel später begreift als alle anderen. Und die alte Fasnacht ist tatsächlich eben die spätere Fasnacht, so wie sie die Basler haben. Und die ist aber wirklich schon uralt. Die ist gleich 1000 Jahre alt, kann man ein bisschen salopp sagen.
Dürften wir es ein bisschen konkreter haben, Markus Gasser?
Selbstverständlich, nur ein bisschen Geduld. Ich habe gesagt, ich muss ein bisschen ausholen. Die Fasnacht... Die Fasnacht die richtet sich ja bekanntlich nach dem Ostertermin. Und die Fastenzeit vor der Ostern die dauert 40 Tage. Darum muss die Fasnacht logischerweise 40 Tage vor der Ostern fertig sein. Jetzt für diese 40 Fastentage gibt es aber eben zwei Rechnungen. Nach der alten Rechnung fängt die Fastenzeit eben genau 40 Tage vor der Ostern an. Und 40 Tage vor der Ostern, das ist der sogenannte Zistig nach Invocavit. Invocavit, so heisst der 6. Sonntag vor der Ostern. Und der Zistig, das ist eben der Zistig nach dem Sonntag, ist dann eben der erste Fastentag. Und die Nacht vorher ist ja die Fastnacht, das ist eben der Montag. Und das ist genau der heutige Montag, wo der Basler Morgenstreich stattfindet. Dass das dann nachher auf 3 Tage ausgedehnt worden ist wie heute, also bis am Donnerstagmorgen um 4 Uhr geht, das ist viel jünger. Aber der Anfang von der Basler Fasnacht, wie ich jetzt nachgerechnet habe, der entspricht genau dem alten kirchlichen Fasnachtstermin. Fasnachtstermin und Fastentermin, ja.
Und jetzt interessiert uns natürlich, wie es zur neuen Fasnacht ist gekommen. Ich nehme an, die katholischen Fasnächte in der Stadt wie Solothurn oder Luzern, die sind eben die neuen.
Genau, das ist so. Achtung, jetzt nochmal eine kleine Geschichtslektion. Schon im 5. Jahrhundert hat der Papst Gregor der Grosse die 6 Sonntage, die in diesen 40 Tagen von der österlichen Fastenzeit inliegen, aus dem Fastengebot heraus befreit. An einem Sonntag müssen Christen nicht fasten, ist die Meinung gewesen, weil jeder Sonntag ist ja eigentlich der Tag, wo Jesus auferstanden ist, da kann man feiern und muss nicht fasten. Ohne die 6 Sonntage hat man jetzt aber nur noch 34 Fastentage gehabt. Und darum hat man die 6 fehlenden Fastentage vorne dran gehängt, sodass die Fastenzeit jetzt eben neu am Aschermittwoch angefangen hat. Ist klar, soweit?
Ja.
Festgelegt worden ist der neue Fastenanfang, aber erst im Jahr 1091 an einer Synode. Darum habe ich vorhin so salopp gesagt, die alte Fasnacht ist 1000 Jahre alt. Dort steht dann ausdrücklich, dass nach dem Aschermittwoch kein Fleisch mehr gegessen werden darf. Also vor rund 1000 Jahren ist das festgelegt worden. Daran haben sich die meisten gehalten, aber gerade im südwestdeutschen Raum, Oberrhein, Raum Basel, hat man am alten Fastentermin und damit auch am alten Fasnachtstermin festgehalten. Und wie das vor allem ländliche Gebiete waren, wo die alte Fasnacht behalten haben, heisst die auch Bauernfasnacht, während die neue Fasnacht, die vom schmutzigen Donnerstag bis am Aschermittwoch geht, eben Herrenfasnacht heisst. Vielleicht kennen der ein oder andere die Ausdrücke auch noch. Jetzt bin ich fertig.
Gut, jetzt wäre also das geklärt mit diesen Fasnachtsterminen. Jetzt nimmt uns natürlich noch Wunder, Rudi Trefzer, du als Ess- und Trinkexperte, was erwartet uns denn nach kirchlicher Tradition kulinarisch in der Fastenzeit?
Also grundsätzlich ist als Fastenspeis erlaubt gewesen, eigentlich alles, was nicht explizit verboten gewesen ist. Und verboten ist gewesen, das haben wir ja gehört, Fleisch und alle tierischen Produkte wie Eier, Milchprodukte, Milch, Rahm, Käse und Butter natürlich. Was der Butter anbelangt, da muss man noch ein bisschen präzisieren. Als tierisches Fett ist natürlich ursprünglich Butter auch während der Fastenzeit nicht erlaubt gewesen. Und das ist aber in den nördlichen Gebieten ein Problem gewesen, denn man hat ja nicht wie im Süden Olivenöl zur Verfügung gehabt. Und da Butter eben in den nördlichen Gebieten ein wichtiges Fett war, hat man erreicht schliesslich, dass der Papst dann irgendwann mal das Butterverbot während der Fastenzeit aufgehoben hat. In Basel ist das bereits 1463 der Fall gewesen. Man hat allerdings eben, wie das damals üblich in der Kirche, etwas müssen dafür zahlen. Das war nicht gratis gewesen. Und dann ist dann später, 1491, eine allgemeine Aufhebung von diesen Verbot gekommen. Und hat die Kirche eigentlich erlaubt, dass der Genuss nicht nur von Butter, sondern auch von allen Milchprodukten und Eiern während der Fastenzeit erlaubt war. Auch sonst ist man eigentlich bei der Interpretation von dem, was als Fastenspeis gegolten hat, recht erfinderisch gewesen. So haben zum Beispiel Frösche, Biber und Fischotter eben auch als Fastenspeis gegolten. Warum? Weil sie haben ja wie Fisch und Krebs im Wasser gelebt. So einfach ist das.
Okay.
Oder man hätte auch dürfen Schnecken essen. Und Schnecken sind in der Schweiz eben übrigens auch eine beliebte Fastenspeise gewesen. Das kann man auch nachlesen in der Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert. Das ist die berühmte Enzyklopädie aus der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert. Dort findet man die Information, dass die Bevölkerung in der Schweiz einen ziemlich grossen Schneckenkonsum hatte. Und zwar nicht nur Bauern und das einfache Volk, sondern auch die Leute, die an besseren Tafeln gegessen haben.
Habt ihr beide schon mal Schnecken gegessen?
Ja, sicher.
Ja, klar. Ja, du gut, du schon. Das ist klar. Du
ich habe es mal probiert. Ja, es ist wie ein Kaugummi.
Dann sind sie schlecht gekocht.
Ich würde das nicht runterbringen. Also gut, aber für die meisten ist ja die Fastenzeit ja eine entbehrungsreiche Zeit. Und ich nehme nicht an, dass da Land auf, Land ab Schnecken gegessen wurden. Und Fisch, Otter und Biber, hast du noch gesagt?
Ja, genau. Also mit Sicherheit natürlich nicht. Für viele Menschen hat das Fasten auch eine Kasteiung bedeutet. Und deshalb hat man auch von diesen mageren Tagen gesprochen und hat eigentlich das gegessen, was verfügbar und erschwinglich war, weil die meisten Leute haben sich nicht viel mehr leisten können. Und das sind dann oft eben mehr, so waren es Jahr ein und Jahr aus, und waren dann fast Brei und Suppe gewesen. Eine typische Fastenspeise ist auch eine Mehlsuppe gewesen, die in ihrer einfachsten Art aus geröstetem Mehl, Wasser und Salz zubereitet worden ist.
Mhm, aber die Mehlsuppe, die isst man ja in Basel während der Fasnachtszeit.
Ja, genau. Heute während der Fasnachtszeit und nicht während der Fastenzeit. Genau, die gibt es ja nicht mehr. Aber das ist richtig. Die Tradition ist aber eher jüngeren Datums, höchstens 150 Jahre alt und hängt natürlich mit der Wiedergeburt von der Basler Fasnacht im Laufe des 19. Jahrhunderts zusammen. Nach der Reformation ist ja dann Fastenzeit in Basel abgeschafft worden und dann hat sich die Haltung durchgesetzt, eigentlich, dass das Fasnachtstreiben auch überflüssig geworden sei und hat dann gerade noch die Fasnacht auch noch verboten. Und da hat man dann natürlich später dann ich würde sagen, da ist niemand auf die Idee gekommen, jetzt im 19. Jahrhundert, wo man dann wieder die Mehlsuppe eingeführt hat, dass man eigentlich in einer Fastenzeit könnte, in einer Fasnachtszeit Mehlsuppe essen. Das hätte früher, während die Fastenzeit noch gegolten hat, kein Mensch gegessen, natürlich. Mhm. Also in einer Fasnachtszeit eine Mehlsuppe, das wäre nicht möglich gewesen, das wäre absurd gewesen. Das macht man ja nur dann, wenn man nicht etwas anderes essen darf. Und jetzt machen wir ja genau das Gegenteil, in der Fasnachtszeit isst man jetzt eine Mehlsuppe. Weil es die Fastenzeit nicht mehr gibt, natürlich.
Genau, komische Basel.
Ja. Lustig, die beiden Wörter Fasnacht auf Fasten, das ist sehr nachvollziehbar.
Fasten, es ist beides Fasten drin. Fastnacht und Fasttag sozusagen.
Genau. Noch eine letzte Frage zur Fastenzeit. Rudi Drefzer, du als Historiker. Haben sich die Menschen denn während der Fastenzeit eigentlich an die Regeln gehalten?
Das ist eine heikle Frage natürlich. Es ist wie mit allen rigiden Gesetzen und Vorschriften, wo die Menschen ein bisschen eingeschränkt haben. Wenn sich Gelegenheit geboten hat und man hat heimlich und unentdeckt die Regeln ein bisschen brechen oder auf sie pfeifen, dann hat es immer auch Leute gegeben, die das gemacht haben, das ist klar. Und das ist natürlich der Reichen und der Kirchenvertreter eigentlich im Grundsatz leichter gefallen, weil die auch mehr Möglichkeiten hatten, dagegen zu verstoßen. Das einfache Volk hat nicht genug Geld gehabt, um sich dauernd Fleisch zu leisten. Also wenn sie dagegen verstoßen haben, dann haben sie natürlich Mittel gehabt, wenn sie nicht dagegen verstoßen haben, die Leute, also die Reichen, dann haben sie natürlich Mittel gehabt, dass man während der Fastenzeit auch kulinarisch sich hat können gut ernähren. Es gibt auch so Beispiele von Fastenessen. Ein Beispiel habe ich jetzt mal rausgegriffen aus einem Kochbuch von einem italienischen Renaissance-Koch. Während der Fastenzeit im April 1536 hat der Kardinal Lorenzo Campeggio in Rom ein Mittagessen gegeben für den Kaiser Karl V. Und das war ein 12-gängiges Menü mit nicht weniger als insgesamt 148 verschiedenen Gerichten, die serviert worden sind. Die haben sie sicher nicht alle können essen, aber es ist natürlich darum gegangen, dass man einfach können zeigen konnte, uns geht es am Ende der Fastenzeit gut.
Das hat das Fastenmahl gegolten?
Ja, das war ein Fastenmahl. Ja. Ah, okay. Aber es ist natürlich einfach ohne Fleisch, aber das ist möglich gewesen, dass wir einfach mit teuren anderen Produkten das können machen. Vergoldete Marzipan und weiss ich was.
Vergoldetes Marzipan. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen, Markus Gasser, unserem SRF-Mundart-Experte und dem Rudi Trefzer, einerseits Historiker und andererseits SRF-Experte für Ess- und Trinkkultur. Das war es von der heutigen Schnabelweide. Wir haben es über die Brüche und vor allem die kulinarischen Eigenheiten von der Fasnachtszeit und von der Fastenzeit gehabt und haben viel erfahren darüber. Und heute in der Woche hören wir hier in Schnabelweide etwas ganz Spezielles, nämlich einen längeren Beitrag zum alemannischen Wikipedia. Ich nehme an, Wikipedia ist allen ein Begriff, das Online-Lexikon. Jetzt gibt es Wikipedia in ganzen Haufen Sprachen. Eben auch ein Wikipedia im alemannischen Dialekt, also in den Dialekt von der Schweiz, von Südwestdeutschland und vom Vorarlberg. Und die alemannische Wikipedia, die ist manchmal besser als die hochdeutsche. Es lohnt sich also, die ab und zu zu brauchen. Und was so gut dran ist, das waren wir heute in der Woche hier in der Schnabelweide.
Baby, nur du und nur ich. Heute lassen wir es jetzt endlich mal krachen. Wochenende und ehrlich, es ist mir gleich. Nein, wir backen heute keine Zwetschgeweihe. Das war eventuell mal gestern gewesen. Fertig jetzt und Schluss mit Däumchen drehen. Das von heute, das fährt jetzt eben ein. Baby, heute ist eben Rasenmähen. Gang schon mal und wirf die Maschinen an. Baby, heute ist Rasenmähen dran.
Pfannenstielkammer-Sextett mit Rasenmähen war. Nach der Szene gibt es Joel.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.